Freunde, es ist wieder Sturschädelzeit und heute geht's um Pumuckl und die Briefmarken. Das ist eine Folge, in der sich der Pumuckl ausnahmsweise mal nichts zu Schulden kommen lässt und das taugt natürlich dem Eder sehr. Und ich weiß, dass es dem anderen auch sehr taugt, heute aufzunehmen, weil er hat sich tatsächlich endlich einmal nur mit dem Hörspiel befassen müssen. Und er ist selbst eine Marke. Und zwar der Dieter. Hallo Dieter!
Ja, grüß dich gut, Olli. Grüß euch gut, liebe Leute da draußen. Grüß euch gut bei Pumuckls Sturschädel. Ja, Olli, vielen Dank, für dass du mich als Marke bezeichnest. Finde ich super. Olli, wie hast das du so mit Marken, mit Marken des Briefes? Hast du da Bezug dazu?
Na, relativ wenig. Also ich habe nie Briefmarken gesammelt. Ich habe da keinen Bezug dazu. Ich habe ganz gern dran geleckt, weil es ein bisschen so süßlich immer geschmeckt hat. Aber findest? Ja, es ist ja ein bisschen gefährlich, wenn man zu viel dran leckt, dann kann es ja sogar tödlich sein, wie man bei der Serie Seinfeld, diejenigen, die das kennen, wissen das, ja schon gesehen hat. Und von daher habe ich dann lieber Abstand genommen und Sticker gesammelt. Leuchtsticker und Schimmersticker und so. Das war meine Welt.
Ja, unglaublich. Ja, geht mir ähnlich, Olli. Ich habe auch keine Sammelleidenschaft entwickeln können bei Briefmarken. Ich habe einen älteren Bruder gehabt, der hat ein Briefmarkenalbum gehabt. Noch. Ja, stimmt. Ich habe ihn immer nur, aber ich weiß nicht, ob er das Album noch hat oder was, ob das mittlerweile vielleicht irgendwo am Speicher liegt. Vielleicht sollte man das einmal wieder ausgraben. Aber ja, wie gesagt, mein Bruder hat Briefmarken einmal kurz gesammelt, das habe ich mitgekriegt, aber ich irgendwie gar nicht wirklich einen Bezug dazu gehabt. Aber Olli und liebe Hörerinnen und Hörer, wir haben ja heute jemanden eingeladen und vielleicht hat der etwas über Briefmarken zu sagen. Wir haben einen Gast.
Bin ich schon sehr gespannt.
Genau. Und zwar, wir haben heute den Betreiber und den Erfinder der wunderbaren Seite www.hörspiel-request.de. Eine absolute Fundgruppe und eine super Seite für Hörspielliebhaber. Denn die Webseite, die beinhaltet aktuell, und Olli, ich habe es gerade vor ein paar Minuten noch aktualisiert, die Statistik, 1114 Hörspielfolgen und davon sind ganze 686 Folgen mit Wertung und mit Kommentar, mit einer kompletten Rezension dokumentiert und noch 146 Folgen zusätzlich mit einer Wertung rezensiert und noch 282 Folgen auch dokumentiert. Ein Fundus an Hörspielen. Pumuckl ist leider nicht dabei, aber warum das Hörspiel Meister Eder und sein Pumuckl nicht drauf ist und wie es er mit Briefmarken geht, das wird unser Gast jetzt beantworten. Und zwar ist es der Jörg. Der Jörg von hörspielrequest.de. Hallo Jörg, willkommen beim Sturschädel.
Ja, danke für die Einladung. Hallo Olli, hallo Dida, hallo alle, die zuhören. Ich hoffe, ich kann für diese Ausgabe ein großer Nutz sein. Der Erfinder einer Fundgrube bin ich eurer Meinung ja schon mal.
Eine Fundgruppe sogar.
Fundgruppe, und, ja stimmt. Fundgruppe.
Eine Schatzgrube ist das ja fast schon, der Hörspielrequest.de.
Ja, na, voll super, dass du da bist. Du hast uns da im He-Man-Podcast, in He-Mans Machtschädel ja mit deinen Rezessionen und deinen Beschreibungen schon ganz, ganz viel Mehrwert mit auf den Weg gegeben. Spontan kann man sagen, zur Pumuckl-Homepage war das damals für uns, gell, Dieter?
Genau, ganz richtig. Wollte ich gerade sagen, wir haben deine Webseite schon mal sehr intensivst genutzt, daher ja natürlich großer Nutz, die Website. Genau, nämlich für unseren anderen Podcast Himmels Machtschädel, wo wir die Masters of the Universe Hörspiele auch immer besprochen haben. Das war ganz großartig. Ja, Jörg, sag einmal, erzähl ein bisschen, wie ist es zu dieser Seite gekommen und warum warum ist der Pumuckl nicht drauf?
Ja, zur Seite ist es damals gekommen, weil ich mich schon seit meiner frühesten Kindheit für Hörspiele interessiert habe. Hab beim Lego-Spielen, beim Playmobil-Spielen, beim Auto über den Teppich schieben immer Hörspiele, Hörspiele, Hörspiele gehört. Und ja, im Erwachsenenalter hatte ich so eine kurze Phase, die Dark Ages, wie alle anderen wahrscheinlich auch, wo man sich so ein bisschen zu alt und zu reif dafür vorkommt. Aber das war vielleicht eine Phase von 3, 4, 5 Jahren. Dann fing ich an, dann auch doch wieder meine Masters-Kassetten rauszukramen und auch TKKG und auch dies und auch das. Und irgendwann dachte ich, das war so um 2000 rum, hey Mensch, Internet, Webseite, probierst du mal. Und dann kam die Seite sozusagen, weil das war eines meiner liebsten Hobbys und dann habe ich die gegründet. Warum es der ja Pumuckl nicht auf die Seite geschafft hat, kann ich nicht wirklich begründen. Ich mag die Hörspiele, ich habe die auch seit meiner Kindheit und kenne die Folgen alle. Aber es gibt keinen besonderen Grund. Du könntest mich genauso gut fragen, warum es die Alf-Hörspiele nicht gibt oder Biene Maja, Nils Holgersson, die ich auch habe und kenne. Und da habe ich mir nichts bei gedacht. Das hat sich irgendwie einfach so ergeben.
Ja,
Aber vielleicht kommt da ja noch.
die kommen sicher alle noch drauf, Jörg. Also das ist ja ein Lebensprojekt. Also irgendwann wirst du da mal komplett alle Hörspiele, die es so gegeben hat, ja, auf deiner
Wenn
Seite haben.
du mal so alt bist wie der Eder,
Ja.
dann hast du alle drinnen.
Eure
Ja.
Worte in Gottes Ohr, ja. Macht keine Versprechungen, die ich vielleicht nicht halten kann.
Ja, sehr gut. Oli, dann haben wir unseren Gast vorgestellt. Was unsere Hörerinnen und Hörer auch immer interessiert, ist, wie hast du dich denn heute eingestimmt auf diese Folge?
Ja, Dieter, und lieber Jörg und lieber Hörende, heute habe ich mich eingestimmt mit einer Band, die, ja, ist eine Band, eine Kapelle, möchte ich fast sagen, die nicht jeder kennt. Das ist Florian Paul und die Kapelle der letzten Hoffnung. Insider-Tipp von mir an euch, wunderbarer Liedermacher, und da gibt es ein sehr schönes melancholisches Lied, das Briefe heißt. Und da kann man auf jeden Fall mal reinmachen. Hat man taugt halt.
Sehr schön. Ein Lied über Briefe, über Briefmarken, hast keins gefunden, oder?
Ach, leider nicht. War nicht über Panini-Sticker.
Leider nicht. Ja. Ja, super. Wunderbar, wunderbar. Ja, du Oli, Reihenfolge ist, wir starten mit dem Lieblingszitat, bevor ich einen Überblick über die Handlung gebe. Da gleich mal die Frage an unseren Gast, den Jörg. Jörg, hast du dir ein Lieblingszitat herausgesucht?
Ja, das habe ich.
Perfekt. Ja, dann sag uns einmal, trage es bitte einmal vor.
Also ich muss vorwegschicken, damit das Zitat am Ende Sinn ergibt. Es ist das Gedicht von Pumuckl. Die Marken des Briefes sind nie etwas Schiefes. Sie haben 4 Ecken, die nicht gut schmecken. Und vorn drauf ein Bild, das jedem gefällt. Und dann tändelt der Eder so ein bisschen rum, gefällt, was ist denn das für ein Wort? Und dann kommt Pumuckl, ja, also die Briefmarken gefillen, weil. Und dann kommt Eder, weil es so viele davon gibt. Und da muss er lachen. Und dann kommt das, was ich von Pumuckl so lustig finde. Also ich weiß nicht, ob ich über so etwas Dummes lachen kann.
Ja, fantastisch, Jörg. Es ist bei mir ganz genauso. Ich habe mir exakt dasselbe Zitat rausgesucht, ja. Bei den Briefmarken ist es anders. Briefmarken gefillen, ja. Und der Eder gibt nachher dem Pumuckl so eine richtige Retourkutsche. Finde ich super. Und mir gefällt das so gut, weil ich glaube, dass der Pumuckl da einfach überrascht wurde vom Eder und er sagt dann: Also ich weiß nicht, ob ich über etwas sowas Dummes lachen kann. Er ist überrumpelt worden. Finde ich spitzenmäßig. Also auch exakt mein Lieblingszitat.
Ja, Freunde, und das liegt daran, dass das auch das beste Zitat von der Folge ist. Es gibt viele gute Szenen, viele gute Zitate, aber ich habe dieses Zitat mir
Na,
herausgesucht.
ja, sehr
Ja,
gut.
ihr habt es nicht erahnen können, aber es ist so. Und das Schöne ist, Jetzt haben wir den Hörenden so viel Lust auf diese Stelle gemacht und in alter Tradition habe ich mir es natürlich auch herausgesucht im Hörspiel selbst und deswegen lässt man jetzt das Zitat doch selber sagen, den Bumuckl.
Ich Eben. Muss das anderes reimen. So umgekehrt. Die Marken des Briefes sind nie etwas Schiefes. Sie haben vier Ecken, die nicht gut schmecken. Und vorn drauf ein Bild, das jedem gefällt. Das ist sehr gut.
Ja, schon.
Sehr gut.
Aber was heißt gefällt?
Gefällt?
Ja.
Ich kann doch nicht sagen, und vorn drauf ein Bild, das jedem gefällt. Das ist
Nein.
Auch, also, weißt du, bei Briefmarken ist das nämlich anders. Also, die Briefmarken gefillen,
ja, weil es so viele davon gibt. Gell?
Also, ich weiß nicht, ob ich über so etwas Dummes lachen kann.
Der Meister.
Es ist
großartig.
Super. Es ist großartig. Fantastisch. Ja, großartig. Lieber Jörg, lieber Olli, großartig ist auch der Plot, die Handlung von dieser Folge. Und die, da gebe ich euch jetzt einmal einen kurzen Abriss.
Bin sehr gespannt.
Jawohl, und zwar der Fritz, was der Olli, der vom Vorderhaus, die Legende, ja, möchte ich sagen.
Legende, absolute Legende.
Der Fritz, der sammelt Briefmarken. Und er bringt den Eder dazu, dass der auch seine alten Marken vom Speicher holt. Und sie dem Fritz zeigt, ja. Und er findet unter Eders Marken dann auch den äußerst seltenen und deswegen auch sehr wertvollen grünen Zehner mit dem Prinzregent Luitpold drauf. Leider ist es aber keine der doppelten Marken und drum mag sie der Eder jetzt auch nicht einfach hergeben. Aber der Fritz ist natürlich sehr versucht, ja, so einen grünen Zehner Prinzregent zu haben und er kann sie nicht beherrschen. Er klaut dem Eder den Prinzregenten aus dem Album. Und ja, der Eder erfährt von dem Diebstahl natürlich durch den wachsamen Pumuckl. Und ja, der Fritz, der zeigt zuerst einmal seine Errungenschaft seinem Freund, dem Hubert. Ole, weißt du noch, wo der Hubert wohnt?
Der Hubert, so gut zu nachdenken. Der Kali wohnt gegenüber von der Straße, gell?
Nein, der Kali ist der mit dem Fußball.
Ja, der wohnt gegenüber auf der anderen Straßenseite.
Nein. Schau, der Fritz ja, vom Vorderhaus, der Heini ja. Von nebenan und der Hubert von über der Straße, genau.
Ja, der Hubert ist was. So.
Ja, okay. Sicher, genau. Okay. Genau, also gegenüber dem Hubert prahlt er mit dem Besitz von dieser Marke, ja. Und er hat aber die Rechnung ohne dem Kobold Pumuckl gemacht, weil der nimmt sie dem Fritz wieder weg. Und der Fritz glaubt jetzt, dass der Hubert ihm die Marken geklaut hat. Und es kommt im Hof zu einem Streit und zu einer wilden Rauferei. Und der Eder, der kriegt es mit und der hat natürlich wie immer einen Plan. Er lässt dem Pumuckl mehrere Marken im Hof auslegen, die wie zufällig vom Wind aus dem Fenster geweht worden hätten sein können. Und zwar so, dass es sowohl aus dem Eder sein Fenster hätten die Marken rausfliegen können, wie auch aus dem Fritz seinem Fenster. So verstreut er die Marken, genau. Und der Eder geht dann raus und wie zufällig findet er dann den Prinzregenten Zehner und der Fritz beteuert natürlich, ja, das ist meine Marke. Und jeder kann aber mittels des Poststempels auf der Marke, kann er beweisen, aufgrund des Datums, dass das seine Briefmarke sein muss. Und jetzt sagt er, naja, Fritz, dann hast ja du deine, die liegt sicher irgendwo bei dir und weißt was, damit ihr beide eine habt, meine Marke, die schenke ich jetzt dem Hubert. Und der Fritz kocht natürlich, ja, der ist total in der Bredouille. Vor allem auch deshalb, weil der Eder jetzt ihn und den Hubert nach dem anderen Zehner suchen lässt und ja, er sie da auch allerhand zusammenräumen lässt. Und letztendlich, als der Eder wieder in seine Werkstatt geht und die Buben im Hof sind, da erhebt der Fritz wieder Ansprüche auf den gestohlenen Zehner, den der Hubert jetzt hat. Und dann, was dann passiert und wer letztendlich den Prinzregenten Zehner bekommt, das Lieber Uli, lieber Jörg und liebe Hörerinnen und Hörer, das besprechen wir gleich in unserer Analyse.
Na, ich war so gespannt, ja. Ich bin wirklich ein bisschen enttäuscht, dass ich es jetzt nicht gleich erfahre.
Du bist enttäuscht, aber im Pipo taugt es voll.
Das sage ich dir. Das ist das Wichtigste. Okay, na super. Dann würde ich sagen, haben wir uns eine in die Folge. Mit dem Cover, oder? Das kommt als nächstes dran. Und das haben wir eh schon besprochen, da werden wir uns gar nicht mehr lang aufhalten, gell, Dieter? Weil wir haben ja eigentlich das gleiche Cover wie bei Bumuckl.
Bei Bumuckls Rache.
Mhm. Und das Einzige, was wirklich erwähnenswert ist, ist eben das Plattencover, das LP-Cover, weil das ist auf die Briefmarke zugeschnitten. Da ist der Bumuckl mit einer Briefmarke, die aber nicht der Prinzregent ist.
Auf den drauf zu sehen. Sehr schön. Und oder auch kein Zehner, sondern ein Fünfer. Und genau. Ja, prinzipiell natürlich der Pumuckl wieder sehr, sehr, sehr schön gezeichnet. Aber ich finde, er schaut recht fies und recht heimtückisch drein. Also so wie ein richtig böser, fieser Kobold. Jörg, wie findest du das, das LP-Cover?
Das LP-Cover finde ich ganz hübsch. Also für das, was es ist, finde ich es ganz hübsch. Ich muss aber dazu sagen, dass ich nie so ein Fan von dem Pongratz-Bayer-Hammer war. Jetzt kriege ich böse Kommentare. Ich weiß, dass hier in der Folge das auch der Bayer-Hammer war, aber ja, weil ich eben diese Cover mit dem Pongratz-Eder verbinde, habe ich mich dann auch da nie groß reingehört. Mhm. Und deshalb finde ich das Cover ja hübsch, aber verbinde damit sonst außer das Bild für sich nichts weiter, weil ich dann automatisch diese Pongratz-Eder-Geschichten im Kopf habe und die gefallen mir halt nicht so.
Also du warst auch die Musikkassetten, oder? Das war deine Hörspielserie.
Genau, beziehungsweise ich bin als Kind über die Fernsehserie draufgekommen, wo ja auch schon der Bayerhammer der Eder war. Und deshalb ja sind für mich sozusagen die Kassetten und die TV-Serie, haben die Kassetten und die TV-Serie dafür gesorgt, dass für mich der Bayerhammer der Meister Eder ist.
Ja. Ja, ich glaube, da bist du nicht alleine, Jörg. Das wird auch vielen unserer Hörerschaft so gehen. Natürlich. Es ist immer, wie man heute als erstes kennenlernt. Genau.
Vermutlich.
Ja, Uli, das haben wir eh schon quasi bei den Sprechern.
Genau. Da lernen wir nämlich auch jemanden kennen. Ja, und zwar, also die wir schon kennen, ist natürlich die Stammbesetzung, ja. Und der Florian Halm, der spricht wieder den Fritz. Aber der Hubert, der in der letzten Folge Pumuckl und die Schatzsucher noch vom Armin Kittel gesprochen wurde, der wird jetzt vom Stefan Castell gesprochen. Ich habe jetzt ihn nicht recherchiert. Wir haben im Vorfeld auch schon ein bisschen gesprochen. Jörg, du bist ja großer Hörspielexperte, hast jetzt aber den Namen auch nicht im Kopf, dürfte kein oft gebuchter Synchronsprecher gewesen sein.
Das weiß ich nicht. Also nur weil mir der Name nichts sagt. Ich kenne Faber-Castell, die Buntstifte, aber Stefan Castell sagt mir jetzt nichts. Aber vielleicht wurde er adoptiert, hat geheiratet, den Namen der Frau angenommen oder was weiß der Geier. Das heißt deshalb also nicht nur, weil mir der Name nichts sagt, dass er nicht trotzdem dick im Geschäft ist.
Ja, ich vertraue da, du bist ja eine Koryphäe, aber ja. Uli, wir müssen uns, ich schreibe mir das jetzt einmal auf, wir müssen wieder ein bisschen mehr auf die Sprecher eingehen. Ist ja doch immer ganz, ganz spannend, wenn man da was herausfindet, ob der vielleicht bei den Asterix-Hörspielen, vielleicht war er da, keine Ahnung, der Schweizer oder einer von den Legionären, weiß man alles nicht.
Also bei den Europa-Hörspielen jedenfalls nicht, das kann ich schon mal sagen.
Aber was hältst du von Flori Halm, wenn wir schon dabei sind, Jörg?
Ich mag den, der macht einen super Job. Ich kenne den ja natürlich unter anderem auch als Vicky, wo er auch noch seine jungen Stimme hat, seine jungen Stimme. Mhm. Ich finde es ein bisschen schade, dass er, ist das ja eine bayerische Serie und er spricht da sehr, sehr, sehr stark Hochdeutsch, ganz wenig bayerischer Slang. Das finde ich immer ein bisschen schade, aber ja, ist ein super Sprecher, auch heute noch ein super Sprecher, groß und im Geschäft sehr gefragt. Zu Recht, ist einfach, macht einen super Job. Mhm. Ich finde den gut, auch früher schon. Auch als Vicky, wie gesagt, wenn er immer dieses Nachdenkliche macht und so. Ich habe eine Idee, das hat er immer toll gespielt.
Mhm. Ich weiß gar nicht, haben wir das damals erwähnt, dass er den Vicky gesprochen hat? Bin mir jetzt gar nicht so sicher. Aber von daher sollten wir das noch gar nicht gemacht haben. Super, dass wir den Jörg da jetzt da gehabt haben, der das natürlich immer nachgereicht hat.
Ja, weiß ich jetzt auch nicht mehr auswendig, aber jetzt, wo du das sagst, ich habe die Wiki-Hörspiele, habe ich auch einige Folgen gehabt, nicht alle, aber ja, ganz, ganz deutlich habe jetzt die Wiki-Stimme im Ohr. Warst du zufällig, Jörg, war das in welcher Zeit, dass die Wiki-Hörspiele aufgenommen worden sind? Früher als die Pumuckl-Versionen oder ungefähr zeitgleich?
Boah, nee, da bin ich jetzt zu spontan gefragt worden. Das könnte ich jetzt natürlich so tun, als wüsste ich es und würde nebenbei googeln. Aber wenn ich ehrlich bin, das könnte sein, könnte nicht sein.
Das kann ich gerne machen, ja.
Na, passt schon. Aber spannend, weil, na, der Flori Halm, der war ja in der LP-Serie, also das muss schon so, ja, werden wir vielleicht uns nur anschauen. Mhm.
Naja, ja, super. Zettel die da aber jetzt mal beim Wiki und den Drehdaten oder Aufnahmedaten. Jetzt gehen wir weiter.
Jetzt gehen wir weiter. Jetzt gehen wir nämlich, jetzt gehen wir in die Szenen rein und wir gehen.
1974. Das habe ich da nur gerade gelesen.
Ja. Wir gehen in die Szenen, wir gehen in die Werkstatt und auch auf den Speicher. Nämlich, es beginnt, dass der Fritzl in die Werkstatt kommt und gleich einmal den Eder so fragt, naja, sie haben doch sicher auch Briefmarken gesammelt, weil ich sammle nämlich und große Leidenschaft von mir. Und der Gustl Beierhammer, der klingt sehr interessiert, auch sehr belustigt, also ihm macht es Spaß, ja, er redet da mit dem Fritzl ganz offen drüber. Sonst ist er ja immer oft ein bisschen genervt, wenn irgendwer was will von ihm. Wie erlebt ihr da in Meister Eder?
Ja, der Meister Eder, der mag den Fritzl ja. Ja, prinzipiell mag er ja auch Kinder, darum mag er ja den Pumuckl gern. Der ist ja nicht so. Aber er hat halt immer viel zum Tun. Und das kennen wir auch. Wenn wir was zum Tun haben, dann sind wir halt einfach ein bisschen genervt, wenn die Kinder die ganze Zeit irgendwas von uns wollen. Aber ja, er ist sehr freundlich dieses Mal und lässt sich da nicht vollkommen aus der Reserve locken. Er sagt, selbstverständlich, schau ja mal, ob ich Briefmarken habe, aber erst nach der Arbeit. Er ist sehr gewissenhaft. So sehe ich das. Was denn wieder Jörg, wie siehst du das? Die ganze Szene vielleicht gleich.
Ich sehe das verhältnismäßig ähnlich. Es ist, finde ich, eine milde Genervtheit, eine zurückhaltende Genervtheit beim Eder vielleicht, weil der Fritz quengelt ja so ein bisschen. Es geht ja gleich auch noch weiter, wenn er dann später auf dem Speicher war und so. Und dann ist schon so, ja, ob ich dir die schenke, das weiß ich nicht. Und das müssen wir dann mal sehen und ja mal gucken. Und ja, nö, sammle ich jetzt nicht mehr. Also er ist da schon geduldig. Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass das boshaft ist. Es ist halt mehr so ein, ach Gott, die Jugend mit ihrer Überschwänglichkeit.
Ja, und nach der Jugend natürlich der Kobold, ja. Weil der Pumuckl ist ja auch sehr interessiert, ja, über Briefmarken. Und der Eder fragt dann so, ja, weißt du als Kobold, was eine Briefmarke ist? Und der Pumuckl sagt, nein, als Kobold weiß ich es nicht, aber als Zuschauer. Weil er hat den Eder immer dran lecken gesehen an den Briefmarken. Und Oli, was hat der Pumuckl dann auch gemacht daraufhin?
Er hat auch heimlich mal geleckt. Nur noch einmal lecken. Wie bei den Honigbomben der Beastman. Ja. Und hat sie da nicht zurückhalten können.
Genau. Ja. Aber halt auch wieder eine typische Szene, so wo einfach, ja, es wird mal dem noch unwissenden Kind erklärt, naja, was sind Briefmarken, warum gibt es die überhaupt? Ja, ein Brief ohne Marke, der wird ja gar nicht zugestellt. Da muss man ja sogar Strafe zahlen, sagt der Eder. Kann ich nicht ganz nachvollziehen, weil es wird der Brief dann in der Regel nicht zugestellt, ja. Aber wer weiß das schon, vielleicht war es zur Zeit der Alice Scout anders. Ist der Schutzmann, der Polizist gekommen und hat gesagt, Brief ohne Briefmarke, sofort Strafzettel.
Ja, sofort die Korsten entzogen. Ja, wenn das jemand weiß von euch da draußen, bitte sofort melden. Das wollen wir wissen, ob man da Strafe zahlen muss in irgendeiner Region in den 70er Jahren.
Genau.
Genau.
Ja, und jedenfalls der Pumuckl, also der Eder, sagt dann ja, bei ihm oben am Speicher, da hat er seine ganzen Briefmarken und auch eine Schachtel mit Doppelte. Und jetzt gehen sie zum ersten Mal im Hörspiel, gehen sie auf dem Eder seinen Speicher. Ja, und finde ich ja super, weil von dem hat man ja schon öfters was gehört, ja. Und da gehen sie jetzt auf und da frage ich jetzt gleich mal in Jörg. Jörg, wie stellst du in Eder sein Speicher vor?
Naja, man hat ja so ein bisschen eine Vorstellung davon, wenn man das Gebäude von außen kennt, man sieht es ja oft, gerade im Vorspann und im Abspann oft, da kann man sich natürlich vorstellen, da ist so ein Giebel und alles. Und so stelle ich mir das tatsächlich vor, so einen holzigen Boden, der ein bisschen knarzt, wenn man sich darauf bewegt. Man muss gebückt gehen, eben wegen des Giebels, und Meister Eder sitzt vielleicht auf dem Stuhl oder kniet oder so an so einer Holztruhe und hat dann sein Album in der Hand, und Pumuckl sitzt daneben und findet das alles ganz spannend.
Ja, man muss vorhin gebückt gehen wegen den ganzen Spinnweben natürlich. Die sind da immer auf dem Speicher oben.
Ja, total super. Hat natürlich immer Speicher oder Dachboden, wie man bei uns sagt, Oli, gell? Das war immer ein Abenteuer, ganz egal, wo man war.
Es ist nach wie vor eins, weil es gibt einen Menschen, der macht bei diesem Podcast auch mit, der hat einen ganz, ganz gewaltig großen Dachboden, und könnt sich gar nicht vorstellen, was der da alles da oben herum liegen hat. Das ist der Dieter.
Ja, jede Menge. Ich bin ja auch so einer wie der Eder. Ich hebe ja die Sachen gern auf. Ja, und abenteuerlich, weil man weiß ja nie, wenn du jetzt irgendeine Kiste hochhebst, was ist drunter? Riesengroße Kellerspinnen oder vielleicht doch ein Prinzregentenzehner, der rausgepustet wurde aus der Kiste, und sie hat jetzt irgendwo anders versteckt.
Das stimmt. Ja. Genau. Eine Sache, wo ich genau weiß, dass sie bei dir im Dachboden sind, das sind meine alten Skisprung-Ski.
Ja.
Wieder. Und mit Skisprung-Ski, da kann man gut fliegen. Und wenn man in Briefmarken hineinpustet, dann fliegen die ja ganz großartig. Und das möchte ich ganz gern vorspielen.
Der Koboldsfreude.
Erst nicht gleich auf zum Kuckuck. Dazu sind sie nicht da.
Schade. Sie sind bloß Herumliegemarken und keine Herumfliegemarken. Das ist sehr schade.
Am nächsten Tag.
Sehr, sehr schade, wirklich.
Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ja, Jörg, deine Gedanken zum Speicher, hast du schon gesagt, was, wie erlebst du jetzt, wie der Eder die Marken runternimmt und mit dem Fritzl dann sozusagen zu tauschen beginnt oder ihm die Marken zeigt?
Naja, tauschen tun sie ja nicht. Er schenkt halt ein bisschen was weg. Wie erlebe ich die Szene? Das habe ich gerade eigentlich schon so ein bisschen angerissen. Eder ist so ein bisschen so mild, ganz mild genervt, mag ihn aber eben. Der Erzähler hat es ja auch hervorgehoben, dass der Meister Eder den Fritz mag. Und das finde ich, das hört man auch. Er sieht ihm so ein bisschen dieses jugendliche Ungestüm nach, dass er sich so begeistert für die Briefmarken. Und ja, Eder ist sehr entspannt, sehr, sehr, sehr locker drauf. Dieser eine kurze Moment, da hörst nicht gleich auf, Herrschaftszeiten. Das ist so einmal ganz kurz, aber ansonsten ist der die ganze Folge hinweg mit Pumuckl auf einer Wellenlänge. Und das nimmt hier so einen schönen Anfang. Man merkt von Anfang an, gleich geht's ja los, da wird ein Plan geschmiedet und so. Und Pumuckl ist dabei. Und das mag ich, dass die beiden so gut miteinander harmonieren. Und deshalb finde ich diese Szene auch sehr, sehr angenehm.
Ja.
Der Eder spielt das, der Bayerheimer spielt das so schön. So dieses leicht mild genervte, aber eben auch so dieses geduldige und ich lasse dem Kind mal die Freude und so. Und ist einfach locker drauf und nimmt das mit so einer erwachsenen Distanz.
Genau.
Das finde ich aber sehr trotzdem, angenehm.
Ja, und trotzdem sagt er, naja, Fritz, schau, das sind meine Doppelten. Aber die, die ich einzeln habe, die behalte ich mir, ja, die verschenke ich jetzt nicht einfach. Mhm. Da, mich erinnert das jetzt nicht an Briefmarken, aber mir ist es, Oli, du kennst es sicher, mir ist es immer so gegangen bei Fußballsticker, bei die Panini-Alben, ja, wenn da, wenn man da zu jemandem gekommen ist, der viele Doppelte gehabt hat, fantastisch, ja, es war, da war ich genauso aufgeregt wie der Fritz beim Prinzregenten, wenn ich da so einen Alessandro Del Piero gesehen habe oder sowas, oder ein Carlos Valderrama von Kolumbien.
Ui. Ja, sehr cool.
Genau, ja, also das waren ja auch Bilder, das war so mein, da ist mir das Herz aufgegangen.
Hast du deine Panini-Sticker auch mit der Pinzette?
Der fast. Nur.
Ja. Solange er nicht dran geleckt hat.
Kleiner Tipp jetzt im Nachhinein, die haben von alleine geklebt.
Wenn man die Rückseite abgepellt hat.
Genau.
Mal schauen. Das war gar nicht gescheit, wenn man da vorher das nass gemacht hat, durchs Lecken, dann hat man nicht mehr gescheit das abziehen können.
Ja, und das Schlimmste war nämlich tatsächlich, wenn irgendwer ein Pickel schon wohin gepickt hat und das dann wieder so runtergefiezelt hat und dann noch versucht hat, das zu tauschen. Katastrophe.
Ärgste Situationen hat es da gegeben.
Ja. Aber wie gesagt, der Eder, den wertvollen Prinzregenten-Zehner, den er ja nur einmal hat, ja, den gibt er nicht her. Und der Fritz denkt sich, naja, ist ja schade für den Zehner, wenn der jetzt wieder da auf den staubigen Speicher raufkommt, da verkommt er nur.
Er wandert bloß wieder am Speicher.
Ja, und da fühlt halt der Fritz so, bah, und ich hätte so viel Freude damit und ich würde das, ja, ich würde in meinem Album haben, jeden Tag anschauen und da überkommt es ihm natürlich. Ja. Da kann er ja praktisch gar nicht anders, als wie, dass er die Briefmarke jetzt, ja, stibitzt, klaut. Mhm. Und kannst du das nachvollziehen, Oli? Die Gefühlswallungen von Fritz?
Ja, also natürlich. Ich glaube, dass da Kinder gar nicht so weit denken wie Erwachsene oder ganz ein anderes Muster, Denkmuster da haben. Und für ihn ist das, gibt es da gar keine andere Möglichkeit, denke ich mal. Ja. Denkst du, ist das, oder hast du da diese Milde wie der Meister Eder, Jörg, wenn du an den Fritz und seine Schandtat denkst?
Ah, ich denke, ich sehe das schon ein bisschen zu erwachsen. Verstehe aber, ich war ja auch mal Kind. Verstehe aber, dass, wie du das genannt hast, diese kindliche Denke durchaus. Und es ist ja auch so ganz süß gespielt vom Florian Halm. So, ja, aber wenn ich jetzt dies und er merkt es ja nicht und unter allen Umständen würde er vielleicht kurz was vor sich her murmeln und einfach die Marke nehmen. Aber er erklärt es ja richtig, dass man auch bloß versteht, was in ihm vorgeht, dass er das gar nicht böse meint, sondern nur so einen innerlichen Zwist mit sich hat. Aber naja, es ist halt letzten Endes halt falsch, es ist und bleibt Diebstahl. Er hätte den Eder darauf ansprechen können, bei ihm liegt's doch nur auf dem Speicher, wollen Sie mir den nicht vielleicht doch schenken oder so. Aber ja, ich sehe es vielleicht auch einfach zu erwachsen.
Oder ein bisschen Geduld haben, weil der Eder hätte es ihm vielleicht von alleine schon auch gegeben. Aber ja, es ist ja eh so, dass er nicht damit gerechnet hat, dass es jemanden gibt, der das mitverfolgt hat.
Ja.
Es war unsichtbar.
Und der extrem wütend war, ja, weil der Eder war gechillt, ja, der kann das nachvollziehen, aber der Pumuckl, der kriegt so richtige Wut und er sagt, Briefmarken stehlen ist ja schon schlimm, aber ohne Pinzette, Pumuckl, ohne Pinzette stehlen ist noch viel schlimmer.
Genau.
Finde ich super.
Ich glaube, das haben wir jetzt gesucht, Dieter, wenn du magst. Wart.
Ah ja.
Ja, okay.
Pinzette. Briefmarken stehlen ist schon schlimm, aber ohne
Pinzette.
Pinzette stehlen ist noch viel schlimmer, nicht wahr?
Ja, was wird?
Ja, sehr gut.
Hans Klarin, einfach super.
Fantastisch. Das ist schon erstaunlich, einfach wie der Hans Klarin das immer macht. Also wirklich, da beneide ich ihn drum um diese Sprechfertigkeit.
Wirklich. Ja. Ja, super.
Das, genau. Leistet mehr als wie die Bodenspalte in der Ebene der Ewigkeit, Oli.
Diese war gut.
So, die ist auch gut. So, aber jetzt Schluss mit den Masters-Referenzen. Oli, wie geht's denn weiter?
Ja, warte mal kurz. Ich habe mich da jetzt schon auf das nächste Zitat vorbereitet. Habe ich mal schon gesucht. Und zwar habe ich mir jetzt herausgesucht, die Stelle, wo die beiden Buben, ja, weil jetzt geht ja der Fritz dann nach Hause mit der Briefmarke. Und jetzt geht er zum Hubert, oder der geht nach Hause und der Hubert ist da, glaube ich, so ist es, oder? Und jetzt kommen die beiden zum Streiten. Mhm. Und der Fritz wirft ja dann dem Hubert also einiges vor. Und unter anderem wirft er mal vor, dass er ein windiger Neidhammel ist. Und die Szene habe ich mir auch rausgesucht. Soll ich es gleich einspielen, Dieter, oder
ja,
wolltest du noch ein bisschen drüber reden?
Ja, hau raus.
Hau raus, dann passt. Und so.
Zuerst sagst du, ich hätte die Briefmarkenschachteln untergeschmissen, dann behauptest du, ich hätte deinen Zehner wegblasen. Was glaubst du denn eigentlich von mir?
Dass du ein windiger Neidhammel bist. Auf den grünen Zehner hast du es abgesehen.
Das nimmst du auf der Stelle zurück. Auf der Stelle, sag ich. Sonst
was sonst?
Sonst hau deine runter, dass du 2-12 Leuten hörst.
Pah, du! Du bist der Letzte, vor dem ich mich fürchte. Mein grün...
So, heute eine Ober, dass du 2-12 Leuten hörst. Das finde ich wunderschön. Es erinnert mich an den Mundl, ja? Weil der droht ja auch immer wunderbare Haue an, weil der sagt immer, du kriegst von mir eine Watschen, dass der 14 Tage im...
Na, wie? Dass der 14 Tage der Schädel wackelt.
Ja, oder jetzt habe ich es vergeigt. Oi. Na, weißt du warum? Weil ich habe jetzt im Kopf gehabt, dass du mit dem Arsch auf die Uhr schaust. Das sagt er auch irgendwann einmal.
Genau. Ja, herrlich, der Streit zwischen den Buben. Jörg, wie gefällt dir die Szene? Wie gefällt dir da die Dynamik zwischen den Buben?
Die gefällt mir sehr gut, weil die beiden Jungen, damals waren es ja noch Jungen, das sehr authentisch, finde ich, spielen. Es fällt ein bisschen auf, dass der Florian Halm eben Hochdeutsch spricht, aber was soll's. Aber die machen das super, die spielen das sehr glaubwürdig. Und ich finde auch sehr, sehr authentisch, dass der Fritz so noch lausbubiger dargestellt wird, indem er dem Hubert auch gleich steckt, so, die habe ich dem Eder gestohlen. Hm. Anstatt einfach so zu tun, als hätte er die gefunden, geschenkt bekommen oder schon immer gehabt oder irgendwas. Ich habe ihm gestohlen und sagt ihm das einfach so direkt. Und ja, so sind Kinder manchmal. So damit prahlen.
Mhm. Das stimmt, ja.
Das stimmt, weil das haben wir auch gedacht, also das müsste er ja eigentlich nicht erzählen, der Fritz, dass er sie wirklich gemobst hat, aber tut er vielleicht halt wirklich auch, um sie als harten Hund darzustellen. Ja. Die Briefmarken. Oli, hättest du einen
Panini-Pickel
geklaut von irgendjemandem?
Auf jeden Fall hätte ich geklaut und wenn ich eine Briefmarke geklaut hätte, dann hätte ich sogar nur mehr gemacht. Ich hätte nur mehr geprahlt. Ich hätte gesagt, ich habe sie geklaut und das ohne Pinzette.
Es wären eh nur Doppelte gewesen.
Genau. Ja. Aber letztendlich ist es sogar der Hubert, der eine kassiert vom Fritz, also der kriegt nur eine Watsche mit. Mhm. Also das ist echt ein heftiger Streit.
Bumke, die aber im Hörspiel eigentlich relativ fad klingt. Das ist so ein eher dumpfer Plop. Ja. Da wäre so eine Buddy-Klatsche gut gewesen, oder? Von so einem Bud Spencer-Film, so eine richtige. Jörg, du hast den Sound sicher einmal, so ein richtig,
ja, sicher.
Dröhnendes Batsch, ja.
Dampfhammer. Ja, und ich habe mir nur gedacht, liebe Leute, wenn ihr in München wohnt, und zwar im Parterre, dann lasst bitte nicht immer die Fenster offen, weil da kann der Pumuckl sofort einschlupfen. Und interessanterweise wohnen aber die meisten Protagonisten Antagonisten eigentlich immer im Erdgeschoss.
Praktisch. Naja, aber der Pumuckl kann ja auch klettern, der klettert ja an der Dachrinne auf in den ersten Stock und so weiter. Stockwerke sind kein Hindernis für den Pumuckl.
Okay.
Genau. Naja, und der Pumuckl, der nimmt den Zehner wieder an sich und geht in die Werkstatt. Und er erzählt als Brühwurm dem Meister Eder und sagt, ja, nichts ist angeknickt, ja, Marke, geht's gut. Dafür knicken sich die Buben aber gerade ein bisschen an. Finde ich super. Und er hat sich ja voll gefreut über die Watsche. Gell? Er sagt, und geklatscht hat das. ist echt super. Ja. Genau, ja, und der Eder natürlich, der kriegt es mit und er hat sofort, er hat sofort einen Plan und er weiß ganz genau, wie er jetzt wie er dem Fritzl, Florian Halm, eine Lektion erteilen kann. Mhm. Genau. Ja, Uli, wie läuft denn das jetzt?
Naja, der Eder, der ist er immer, am allerbesten ist er immer, wenn er einen Plan ausheckt. Dann ist er immer sehr, sehr gut. Und das fängt ja richtig lässig zum Werden an. Also er spinnt da jetzt wirklich ein Netz, ja, wie eine Spinne, wie Inspektor Eder macht das. Ja. Haben wir eh schon ein paar Mal gesagt, Tatort, Kommissar kommt da natürlich extrem zugute. Mhm. Aber da erinnert er mich im Laufe des ganzen der ganzen Szenerie einfach mehr an den Columbo eigentlich. Ja. Und, wie er dann immer enger die Masche dann strickt und dann letztendlich das Geständnis herausleiert. Ganz stark macht er das.
Ja, Tatsache. Er drängt den Fritzl immer mehr in die Ecke, gell, bis er nichts anderes überbleibt, als wie zu gestehen.
Genau, und den Pumuckl weiht er natürlich auch ein, weil den braucht er für seinen Plan. Mhm. Und es ist sehr, sehr liebe Szene, wie er ihm den Plan erzählt. Und der Pumuckl, ja, genau. Und letztendlich kapiert er es, aber glaube ich gar nicht so richtig am Anfang, weil es ist schon ein sehr komplexer Plan. Hast du gleich kapiert, Jörg? Ich habe nämlich selbst auch nicht ganz kapiert, muss ich gestehen.
Der Plan ist zwar tatsächlich relativ komplex, man hört aber zu Beginn, also wenn Eder dem Pumuckl am Anfang davon erzählt, ja auch wirklich nur die ersten Augenblicke und was alles hintendran noch passiert, mit dass die Jungs sich weiter streiten und all diese Sachen, das ergibt sich ja erst im Laufe der Zeit. Deshalb fand ich es jetzt für den Anfang nicht so komplex. Rückblickend, wenn man die Folge gehört hat, muss man sagen, ja, da ist schon relativ viel los.
Ja, definitiv. Und also den Eder, den erlebe ich da schon so, dass er halt, wir haben eh schon besprochen, der Eder beweist ja zuerst einmal, dass die Briefmarke, die er da im Hof findet, dass das seine ist. Ja, weil er kennt das Datum 17.11., ja, das war der Geburtstag von meinem Vater. Glaubst du vielleicht auch, Fritzl, dass deine Briefmarken zufällig auch das Datum vom Geburtstag von meinem Vater oben hat? Da gesteht er schon zum ersten Mal, ja, ist dann doch eine andere Marke.
In Wirklichkeit dann, übrigens die Geburtstag von der Alice Kaut.
Ja, richtig. Genau, richtig, richtig. Genau, und dann ist ja der Eder wirklich, dann ist er so ein richtiger Husser, ja, reitet den Fritzl dann nur weiter rein, weil dann sagt er, naja, schaut, dass ihr jetzt weiter streiten müsst. Und der Fritzl sagt, na, wir streiten nimmer, ich lasse dem Hubert die Marken und so weiter, weil die schenkt ja dann dem Hubert. Und der Eder, das finde ich so fies, er sagt dann, na Fritz, du, ich kenne das. Plötzlich ist der Verdacht wieder da und das darf unter Freund nicht sein. Und jetzt musst du so lange suchen, bis die Marke da ist. Also wirklich sehr, sehr gut entwickelt sich da die Szene. Das ist großartig.
Ja, voll. Jörg, was sind da deine Emotionen und deine Gefühle zu dieser Szene?
Ich kann da die dann nur zitieren. Großartig. Dieses perfide, ja, also, ne, dann geht das ganz schnell und dann ist der Verdacht da und das darf auf keinen Fall passieren und räumt doch mal den Hof auf und dann fegt mal hier und bringt mal die Bretter auch gleich in meine Werkstatt. Und er macht das immer so, dass man denken kann, will der uns jetzt veräppeln? Oder na, vielleicht weiß er's nicht und vielleicht verraten wir uns jetzt, wenn wir uns zu erkennen geben, also spielen wir das Spiel mal mit. Also, er macht das schon ziemlich clever. Finde ich toll.
Eine ganze Stunde müssen suchen, die Kinder. Und der Pumuckl würde dann gleich, dass die Werkstatt dann aufräumen. Aber da haltet er ihn ein. Das können wir nicht machen, sagt er der Eder.
Ja, ja. Ja, und ja. Der Eder, dann lässt er, gibt er dem Buben wieder so kurz die Zeit zu zweit, gell? Weil er sagt, ja, jetzt geht er in die Werkstatt rein und weiß natürlich genau, was passieren wird. So schlau ist er da, unser Columbo Franz Eder. Mhm. Und zwar, wie die Buben wieder wie die Buben unter sich sind, da wieder der Fritz ja dann sofort wieder seine Marke haben, ja. Und er sagt, ja, Hubert, jetzt gib's wieder her, du weißt ja eh, dass das meine ist. Und da stark vom Hubert, da sagt der Hubert nämlich was pädagogisch extrem Wertvolles. Du, Fritz, pass auf, ich hab die Marken geschenkt gekriegt. Und du, weil es das du gestohlen hast, ja, deswegen gehört es dir noch lange nicht. Also da, Oli, du streichst das eben raus, da hat man natürlich auch einen ganz wichtigen Aspekt oder ganz eine wichtige Message für die Kinder
ganz mit genau, verpackt. Also das geht einfach immer so nebenbei beim Pumuckl und das finde ich einfach ganz eine große zusätzliche, ich verwende wieder das Wort Mehrwert, nicht nur, weil es ein Gimmick in einem anderen Podcast ist, sondern weil es auch stimmt. Und genau, da wird ganz viel transportiert. In einem Satz, ja, wie du richtig gesagt hast.
Auf jeden Fall. Ja und jetzt, der Eder kriegt es dann natürlich mit, gell? Die Buben streiten und raufen wieder. Und jetzt, der Eder gibt sie wieder unwissend und großzügig. Er sagt, ja, jetzt hole ich meine zweite Marke, weil er gesagt, geflogen haben wir nur die Doppelten aus der Schachtel, die haben wir aus dem Fenster fliegen können, die andere war ja im Album. Ich hole jetzt die andere, dann hat jeder Marke und da drängt er jetzt den Fritz da bedrängt er ihn so, bis er gestehen muss, gell?
Genau, er unterbindet die Rauferei zuerst und dann kommt der Todesstoß, beziehungsweise dann leider endgültig das Geständnis aus dem Fritz raus und das habe ich auch nochmal mehr rausgesucht.
Was ist?
Herr Eder, Sie haben es gemerkt, dass ich...
Allerdings, Fritz.
Bitte schön, Herr Eder, ich will es nie mehr tun.
Was denn?
Am Marken wegnehmen.
Gut. Wenn dir das ein Lehr ist, dann soll mir das dem Prinzregenten 10er wert sein. Unter einer Bedingung, dass du dich beim Hubert auch entschuldigst.
Ja, und Sie? Sind Sie mir nicht mehr böse?
Na, und jetzt hau ab, bevor ich die Wick bloß wie der Wind die Briefmarken.
Juhu! Naja, voll. Ein richtig starker Inspektor macht es eben genau so, dass der Täter dann letztendlich sich selbst das Geständnis einfach machen muss. Weil er einfach entweder nicht mehr anders kann oder weil er ihm so viel schlechtes Gewissen untergejubelt hat, dass gar nicht mehr anders möglich ist. Bravo. Ich ziehe meinen Hut vom Meister Eder. Mhm.
Ja, Jörg, wie findest du jetzt die letzte Szene und die Auflösung?
Ich fand bisher immer fast alle Szenen sehr authentisch, finde auch die letzte Szene an und für sich authentisch. Dieses Juhu am Ende, das finde ich immer so, das glaube ich denen jetzt nicht. Kein Kind schreit Juhu brüllend einfach irgendwie. Das ist so, Aber ich habe trotzdem mit der Szene eigentlich ein anderes Problem. Und zwar glaube ich vielleicht einen Fehler in der Geschichte gefunden zu haben. Vielleicht könnt ihr mir das ja ausreden. Und zwar frage ich mich immer, wie der Eder dem Fritz die Marke schenken kann, wenn er sie doch vorher schon dem Hubert geschenkt hat und der Hubert die Marke ja eigentlich immer noch hat, nach Logik, also nach der Sicht der Kinder auf die Situation. Der Eder sagt, hier, das ist meine Marke, das seht ihr am Stempel und die schenke ich jetzt dem Hubert. Das heißt, der Hubert hat die Marke mit dem Datum und auf einmal kriegt der Fritz auch die Marke mit dem Datum geschenkt. Und da müssten bei beiden eigentlich die Alarmglocken angehen. Da kann doch was nicht stimmen. Zumindest beim Fritz, weil er ja weiß, dass er die Marke gestohlen hat.
Ja, also bin ich ganz deiner Meinung bei dieser Schlussszene. Es passt für mich auch nicht. Der Eder hat eine Marke und er verschenkt sie zweimal. Also das, also wie steht jetzt der arme Hubert da? Das ist ja Katastrophe, oder? Der hat vorher die Marken geschenkt gekriegt und jetzt, ja, verschenkt es der Eder ein zweites Mal.
Eine ganz schwierige Situation, die kann man nur so insofern lösen, dass man sagt, der eine Bur hat die Marke eine Stunde lang und dann wechseln es. Dann hat der andere Bur die Marke eine Stunde lang.
Du bist Lehrer, ne? Ja, 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 ja.
Ja, ja, genau.
Und das wird bestimmt funktionieren.
Da streiten es dann nicht.
Da streiten es dann nicht. Und über Nacht legst du die Marke an einen neutralen Ort.
Am besten. Genau, woher warst du das? Ja. Genau. Also entweder das oder der Eder ist einfach mit seiner unglaublich guten Geschichte einfach so durcheinander gekommen, aufgrund seines Alters auch schon und seiner Verwirrtheit vielleicht, dass er selber nicht mehr genau gewusst hat, dass er nur eine Marken hat. Das wäre die zweite Möglichkeit.
Und die dritte Möglichkeit ist, man hat es einfach, oder die Alice Kaut hat das die Dilemma oder diese Ungereimtheit bewusst hingenommen, weil sie sich gedacht hat, gut, Ziel ist, dass der Fritz eine Lektion erteilt bekommt und dafür macht der Eder das so. Das ist ja meine Erklärung.
Oh, ja, nee, aber dann hätte man auch genauso sagen können, gerade deswegen schenkt er ihm die Marke nicht, damit er seine Lektion auch lernt. So, ne, so Unrecht tun ist nicht gut, das geht am Ende schief. So gesehen hat sie das dann nicht ganz zu Ende gedacht.
Ja, richtig. Also wie in Eder schon erlebt, er ist ja gleich ganz am Anfang, wir haben der Pumuckl von dem Diebstahl erzählt, da ist er ja eigentlich schon milde, ja, also kennt man ihn Eder auch bei anderen solchen Szenen, wie die Frau Sichelmeier was stiehlt, da ist er sehr echauffiert und genauso zornig wie der Pumuckl.
Sichelmeier oder Siegemeier? Sichelmeier, ja.
Na, diese Frau Sichelhammer.
Ich glaube, Sichelmeier, ich bin jetzt auch nicht sicher. Hammer oder
egal,
Meier?
Egal. Aber jedenfalls, da ist der Eder ja, also ich glaube trotzdem, er will den Fritz dann nicht bestrafen, sondern er will ihm halt die Lektion spüren lassen, aber er will dann schon gütig sein und ihm die Marken geben. Aber er bestraft halt indirekt den Hubert, einfach durch diesen Twist, dass er in der Mitte von der Folge die Marke dem Hubert schenkt. Das, also ich sehe es auch so, das ist eigentlich ein Fehler in der Geschichte.
Ja, also wenn ich mir eben die Perspektive der Jungs denke, beide stehen da, beide haben ihre Marke, also sie denken ja, dass das jetzt jeder die Marke hat und dann muss sie aber zwangsläufig einem der beiden Jungen fehlen und dann kann doch wieder nur das Misstrauen losgehen. Aber auf der anderen Seite haben ja beide die Marke mit dem Datumsstempel bekommen. Also das geht mir einfach nicht in den Kopf.
Naja, aber abschließend vielleicht, ich denke mal, ursprünglich, der Eder hat sich vielleicht einfach auch gedacht, ja ursprünglich und vielleicht ist ja der Hubert dann auch damit einverstanden, ursprünglich hat er es dem Fritz gegeben. Und jetzt schließt sich der Kreis sozusagen und natürlich ist der Hubert ein bisschen benutzt worden auch, aber der Kreis schließt sich und letztendlich geht die Marke wieder an den Fritz, an den ursprünglichen, also ja, wenn er es halt geklaut hat, aber er hat es halt ursprünglich gehabt und der Hubert hat es ja eigentlich nie wirklich gehabt.
Aber müsste sich Hubert dann nicht wundern, wo seine Marke ist?
Ja. Vielleicht sind es die Nachwirkungen von der Watschen, die ihm der Fritz aber gehaut hat.
Nein, aber der weiß ja ganz genau, dass es nur eine Marke gibt.
Genau.
Das wissen ja alle. Hubert beide. Weiß es ja nicht.
Na, doch, Fritz schon. Weiß das. Sicher. Doch. Sicher weiß er das. Na, der Hubert weiß es schon auch, weil der Fritz ja das gesagt hat, dass er
das
die...
Ja gesagt, ja.
Also, ja.
Ah, so könnte... Ja, doch, das könnte... Ja. Vielleicht könnte sich... Ja, okay, ja, vielleicht. Vielleicht.
Genau. Also, ich gebe dir recht, Jörg, der Hubert könnte... Also, der war nicht dabei, wie der Hubert die Doppelten durchsucht hat. Aber ich glaube schon, dass eigentlich alle drei wissen, das ist genau die eine Marke. Ja.
Ich glaube, du hast, ja, das könnte gut sein.
Genau. Aber wie gesagt, es gibt eine Marke und es gibt, in Wahrheit gibt es sogar vier Leute, die haben wollen. Der Fritz, der Hubert, der Eder und auch der Pumuckl. weil dem gefällt ja die Marken so gut. Und der sagt, oh, ich hätte so gerne ein kleines Bild gehabt. Nee. Und ja, also, ah, der Pumuckl tut mir fast ein bisschen lauter zum Schluss. Aber es gibt ja noch viele andere Marken. Aber
ich sage euch nur eins, Eder ist strenger, merkt es euch länger. So hast
du genau.
Eder ist strenger, merkt es euch länger. Also das ist das Wichtige. Vielleicht sollte dann irgendwann einmal einer die Burschen und den Pumuckl sagen, dass es eh keinen grünen Prinzregenten gibt, sondern nur einen orangen, zumindest mit einem Zehner. Und dann wäre es vielleicht alles dann so schlimm.
Weil
das
genau. Haben
wir herausgeforscht. Das kann ich euch gern verlinken, liebe Leute. Da gibt es da eine Internetseite, wo diese Briefmarke dann tatsächlich genau. Abgebildet ist.
Und es gibt einen grünen Zweier. Also einen grünen Prinzregenten gibt es schon, aber es hat Zweier. Genau, ja, kann man ganz einfach googeln. Also gebt es einmal ein, liebe Leute da draußen. Ist ganz spannend. Ich finde es ja nicht so schön, die Marke eigentlich, aber Geschmackssache. Ja, hervorragend. Genau. Dann ja. Deckel drauf, oder? Kommen wir
ja,
zu.
Deckel drauf. Marken sammeln ist ja fein, aber ich puste lieber rein.
Sehr gut. Dann, dann pusten wir mal unser Fazit raus und bewerten die Folge. Ihr hättet jetzt gesagt, Olli, wir lassen unseren Gast beginnen. Jörg. Ja,
also, völlig klar. Nichts anderes wäre für mich machbar.
In Frage gekommen.
Denkbar.
Passt. Also Jörg, nochmal dein abschließend, was sagst du zu der Folge und wie bewertest du sie?
Mhm. Ich hatte das anfangs schon gesagt, dass ich dieses harmonische zwischen Meister Eder und Pumuckl so mag, das ist so, die sind sich beide immer einig, bis auf dieser ganz winzige Moment einmal auf dem Dachboden, die sind sich beide immer einig, Pumuckl macht mit und er hat ja immer wieder mal so Anwandlungen in verschiedenen Folgen, dass er dann doch auf seinen Vorteil bedacht ist oder dann mal so richtig wütend ist auf den Meister Eder oder so und das ist da gar nicht und das finde ich sehr angenehm, diese Harmonie zwischen den beiden. Ich finde den Plot in Ordnung, nicht großartig, aber in Ordnung. Aber die Stimmung, diese Harmonie, die ist so super. Die hebt die Folge für mich extrem nach oben. Ich höre die deswegen sehr, sehr gerne und würde 8,5 Dachböden deshalb vergeben.
Perfekt. 8,5, ja, ist eingeloggt. Olli, du darfst
ja, anschließen. Ja, also da bin ich ganz bei dir. Das ist eben genau sowas. Bewegt dann, dass man die Folge öfters hört, ja, weil es einfach diesen innerlichen Stress nicht gibt, diesen Konflikt, wenn der Pumuckl mal wieder was ausgefressen hat. Diesmal ist es eben nicht so, sehr angenehm. Fast steht da wie eine Gartenszene auf Castle Grayskull oder in Eternia, besser gesagt. Eternis.
Das ertrage ich nicht, ich gehe schwimmen.
Genau.
Das ist wiederum, da hättest du jetzt wieder diesen Stress, ja. Also das ist jetzt wieder nicht so harmonisch, ja, wenn die Tila schwimmen geht. Ja? Aber wenn der Adam Blümchen und Bienchen genießt, dann lehnen wir uns auch zurück und der Christi vorhin.
Ja.
Und ich finde das super, ich finde den Eder einfach mega als Columbo. Das ist so cool, wie er das mit Ruhe und Übersicht macht, das Überführen und das taugt mir. Und über den pädagogischen Wert haben wir eh schon geredet, der ist riesig, da steckt wahnsinnig viel drinnen, da braucht man jetzt eh nicht mehr speziell was herausnehmen, das liegt eh alles auf der Hand und auch die Atmosphäre ist einfach sehr, sehr schön und angenehm. Bin ich dabei und gebe dieser Folge 7, ich steige auf der Leiter zum Speicher 7 von 10 Sprossen hoch.
Hervorragend. Eine 7, passt. Ja, kann ich zustimmen. Die Folge greift das Thema ja, Sammelleidenschaft auf, bringt es den Kindern näher. Es ist eigentlich eine sehr spannende Folge und das macht halt der Eder, weil er diesen Columbo, Olli, wie du gesagt hast, da so zelebriert. Also
Columbo.
Genau. Das finde ich eine sehr schöne Analogie und hat mir auch sehr, sehr gut gefallen. Und ja, ich finde auch die Dynamik zwischen den Buben super. Einfach dieses, ja, sie sind gute Freunde, misstrauen sie aber dann voll und vom Eder spülen sie dann aber doch wieder mit, ja, weil sie einfach nicht auskennen, ist sehr, sehr gelungen. Ja. Das passt, das ist auch sehr schlüssig und macht die Folge wirklich spannend zum Zuhören.
Ja. Und könntest du das sogar in einem Satz irgendwie zusammenfassen, Dieter?
Könnte ich machen, ja. Wie gesagt, vorher nur der einzige Makel ist halt wirklich, dass der Schluss für mich nicht hundertprozentig passt. Aber haben wir besprochen. Und ja, Ole, in einem Satz eine sehr lehrreiche Folge mit viel Dynamik und sehr zornigen Buben, die man nur mit der Pinzette anfassen sollte. Deshalb gebe ich der Folge 7 von 10 Prinzregenten.
Ah, okay. Na, schau, sind wir uns wieder sehr einig.
Wir zwei sind uns einig, genau, ja. Und der Jörg mit 8,5 die höchste Bewertung. Ja, ja,
fügt halbe sich Punkte ins Bild. Sind nämlich möglich.
Ja, auf jeden Fall. Ja. Sehr gut. Ja, perfekt. Oli, wir sind eh fortgeschritten in der Zeit. Mhm. Lass mich gleich die Frage stellen, bevor wir uns verabschieden. Mhm. Und zwar, ich stelle die Frage an euch beiden. Du darfst dich mit dem Jörg beraten. Mhm. Und zwar geht es um ein bisschen was Geschichtliches. Es geht um den Luitpold Karl Josef Wilhelm von Bayern.
Ah, ja. Also mein Spezialgebiet. Da rechnet ihr uns gute Chancen halt aus.
Auf jeden Fall. Weil der war ja nicht König. König der Kini war der Ludwig II., der im Starnberger See ertrunken ist. Und der Nachfolger, der Otto, der war nicht regierungsfähig. Der war seit seiner Geburt geisteskrank. Deswegen der Luitpold, der war Regent, aber halt nicht den Königstitel gehabt. Aber er hat sehr gut regiert, München große kulturelle Blüte hat er hervorgebracht und er war sehr beliebt beim bayerischen Volk. Und wie das so ist, wenn ein Herrscher beim Volk beliebt ist, dann macht das Volk einfach auch so gewisse Kreationen werden dann nach den Herrschern benannt. Und jetzt komme ich zur Frage, nämlich welches oder beziehungsweise ja, welche der folgenden Dinge wurden nicht zu Ehren des Prinzregenten erschaffen oder benannt. Mhm. Und zwar ist es A, eine Prinzregentenbriefmarke, ist es B, eine Prinzregententorte, ist es C, eine Prinzregentenbrezen oder ist es D, ein Prinzregent Luitpold Weizenbock, ein wahrlich starkes Stück königlicher Braukunst, bernsteinfarbenes, naturtrübes Starkbier mit einem Alkoholgehalt von 8%. Also, Briefmarke, Luitpold oder Torte, Prinzregententorte
oder Bier, gell?
Breze oder Bockbier.
Okay. Ja, Jörg, für mich ist das ganz, ganz klar, ja, weil eins wissen wir ja, das gibt. Ja, A, das Bier, das klingt super, das gibt es hundertprozentig. Ich glaube, dass ich das sogar in Salzburg schon mal getrunken habe.
Wirklich?
8%, ja. Boah.
8% und...
Da wird du selbst das Bierglas besoffen.
Ja. Dabei habe ich immer gedacht, du hast immer nur das Schneider Aventinus getrunken, damals.
Ja, das auch.
Ja. Bist du sicher, dass es nicht das war? Vielleicht
verwechselst du es. Ich sammle ja Bierkapseln. Warte, ich schaue mal schnell, ob es da irgendwo dabei ist. Vielleicht. Ja, da habe ich es, glaube ich, gefunden. Naja, dann. Von daher würde ich sagen, bleibt nur noch Torte oder Breze. Ja. Was ist dein Tipp?
Also die Prinzregentenrolle, die Kekse wären mir eigentlich lieber.
Der Boykiller.
Genau, richtig. Tja, Torte oder Brezen oder wie wir in etwas nördlichem Deutsch sagen, Brezel. Ich weiß es nicht.
Es gibt keinen Publikumsjoker.
Ja, ja. Verdammte Kiste und viel zu gewinnen gibt es ja leider auch nicht. Ich rate mal auf die Torte, aber ich weiß es nicht.
Ja gut, lieber Jörg, dann schließe ich mich dem an. Dann nehmen wir die Torte. Dieter,
ihr sagt B, die Prinzregententorte gibt es nicht. Dann freue ich mich, weil dann habe ich eine schwere Frage gestellt. Eure Antwort ist nämlich falsch. Es gibt eine Prinzregententorte, auch die Briefmarke. Und natürlich gibt es auch den Prinzregent Luitpold Weizenbock. Was es nicht gibt, oder zumindest habe ich das im ganzen weiten Internet nicht gefunden, eine eigene Brezen, die nach dem Prinzregenten benannt ist. Keine Brezenkreation. Das war wahrscheinlich zu gewöhnlich, oder? Also so eine Torte, die ist ja wirklich recht aufwendig mit ganz, ganz vielen Schichten. Das war was Monarchisches, aber so ein Brezen könnte ich mir vorstellen, zu gewöhnlich. Da hätten wir den Luitpold beleidigt.
Ach, weiß ich nicht, mit einer schicken Füllung oder mit besonders geröstet oder irgendwie, was weiß ich.
Ja, ja. Wäre alles möglich gewesen. Aber, wie gesagt, richtige Antwort wäre C gewesen. Die Prinzregentenbreze, die gibt es nicht.
Aber dann vielleicht auch die Frage, was hat es denn da mit der Torte auf sich? Was macht die zu einer Prinzregententorte? Was ist da besonders?
Ja, die Schichten. Für jede Schicht ist eine Schicht dabei. Ja? Für die Unterschicht, für die Mittelschicht, für die Oberschicht. Ach so.
Gratulation, sehr schnell geschaltet, sehr gut.
Ja. Ganz einfach ist das.
Fantastisch. ich habe jetzt die Wikipedia nicht offen, aber da steht nur, es hat ein Konditor, hat die erfunden und hat sie zu Ehren des Luitpolds Prinzregententorte
genannt. So wie die Mozartkugel.
Ja, ne? Natürlich.
Eigentlich hätte man selber drauf kommen, Kinder, dass es eine Süßspeise zu jedem, zu jeder lokalen Berühmtheit gibt.
Genau.
Ja, lieber Jörg, bist auch eine lokale Berühmtheit für uns, zwar zumindest. Und bedanke mich recht herzlich, dass du wieder bei uns warst, dass du jetzt auch im Sturschädel angeschrieben hast, so quasi. Und es ist immer eine große Freude, dir und deinen Ausführungen zu lauschen. Und ich freue mich aufs nächste Mal.
Übertreib bitte nicht so. Du liebe Güte, ich kann ja gleich nicht mehr schlafen. Ja, danke für die Einladung. Es hat mir zum zweiten Mal wieder viel Spaß gemacht. Beim ersten Mal war ja beim Machtschädel. Und sollte sich das ergeben und ihr möchtet mich nochmal haben, komme ich auch gern noch ein weiteres Mal. Mir hat's wieder sehr gefallen. Danke für die Einladung.
Hervorragend. Ja, lieber Jörg, hat sehr viel Spaß gemacht. Und ja, wie gesagt, an alle da draußen, wenn ihr Hörspielfans seid, dann schaut mal vorbei auf www.hörspiel-request.de. Wirklich sehr, sehr coole Seite. Ja, Olli, dann ist es Zeit für den Abspieler. Dann sag ich danke an alle, die auch heute wieder zugehört haben. Wir hören uns wieder in 14 Tagen. Da geht es dann um ein goldenes Herz. Da freuen wir uns schon drauf. Bleibt uns bitte gewogen. Und zum Abschluss, wie immer, die bayerische Wirtshausweisheit der Woche. Nicht mit den Knädel schießen, zum Essen, sonst doch.